Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Schönen guten Abend. Wir beginnen in der Volleyball-Bundesliga der Männer. Dort finden gerade die Halbfinal-Playoffs um die deutsche Meisterschaft statt. Und am Abend hatte Berlin im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie Lüneburg zu Gast. Und die Lüneburger in einem engen Spiel mit 3:1 Sätzen besiegt. Nikolaus Hillmann.
Dieses erste Halbfinale macht Lust auf mehr. Titelverteidiger Berlin und Herausforderer Lüneburg zeigten starken Volleyballsport, kämpften über 4 enge Sätze leidenschaftlich und begeisterten so 5.500 Fans in der Berliner Schmelinghalle. Die ersten beiden Sätze gingen jeweils in die Verlängerung. Der erste an Berlin, der zweite an Lüneburg. Beide Teams waren stark im Aufschlag, machten darüber viel Druck, zeigten aber auch starke Aktionen in der Blockabwehr. Im dritten und vierten Satz machten die Gäste aus Lüneburg in den entscheidenden Phasen zu viele kleine Fehler. Das nutzte Berlin und gewann dieses erste Halbfinale schließlich mit 3:1 Sätzen.
In der anderen Serie hatte gestern Gießen mit 3:2 gegen Friedrichshafen gewonnen. Wie geht Deutschland mit den Opfern des Staatsdopings in der DDR um? Sollten die Opfer ähnlich behandelt werden wie politisch Verfolgte und Anspruch auf zusätzliche Entschädigung haben? Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sagen heute, nein, geklagt hatte eine 67-jährige ehemalige Ruderin. Silvia Stadler berichtet.
Aus Sicht der Richter stellte das staatliche Doping zu DDR-Zeiten weder politische Verfolgung dar, noch war es ein Willkürakt im Einzelfall, mit dem es darum ging, die Sportler gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren oder zu benachteiligen. Die obersten Verwaltungsrichter bestätigten damit das Urteil der Vorinstanz. Die Klägerin ist seit ihrem 43. Lebensjahr erwerbsunfähig und schwerbehindert und macht zahlreiche gesundheitliche Spätfolgen des Dopings geltend, unter anderem Nierenschäden. Die Richter erklärten, es habe bereits Dopingopferhilfegesetze gegeben, nach denen finanzielle Hilfen lediglich aus humanitären oder sozialen Gründen gewährt wurden. Einen Rechtsanspruch dafür gäbe es aber bisher nicht. Es sei Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, wenn sich daran etwas ändern solle.
Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht im Sommer mit den Olympischen Spielen ja das große Highlight des Jahres an. Da verkommen die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft in den kommenden Tagen fast zu Testspielen, sagt Horst Rubesch heute bei der Kaderpräsentation.
Das haben wir ja nach der Auslosung jetzt gesehen, dass wir da eine topfitte Mannschaft brauchen, die auch körperlich in der Lage ist, dagegen zu halten und zu bestimmen. Und das wird das Wichtigste sein. Diese Spiele, die wir jetzt haben in der Europa League, also in Vorbereitung jetzt auf die Europameisterschaft, werden wir natürlich dafür nutzen.
Nächsten Freitag geht es zuerst gegen Österreich. Am 9. April wartet dann Island. Danach ist die Euphorie dann vielleicht ähnlich groß wie bei der Nationalmannschaft der Männer. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Niederlande gestern schaut man dort ja, man mag fast sagen, endlich wieder positiv gestimmt auf die EM im Sommer. Felix Mansel.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es geschafft, eine echte Mannschaft zu formen. Die Spieler können sich auf ihn verlassen. Nagelsmann hat mit jedem Einzelnen ein intensives Gespräch geführt und so klargemacht, was er erwartet. Niklas Füllkrug war letztes Jahr noch Stammspieler, momentan ist er nur der Joker auf der Bank und trotzdem begrüßt er Nagelsmanns offene Worte.
Es ist schon so, dass wir natürlich durch diese Gespräche und durch diese klare Zuteilung auch seine Rolle kennen, mit der Rolle halt bestmöglich umgeht und wir natürlich, glaube ich, alle, die da sind, sehr gerne hier sind und deswegen auch alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind.
Ein Puzzleteil, der den Erfolg wieder möglich macht, ist der Rückkehrer ist Toni Kroos. Er ist, wenn auch ohne Kapitänsbinde, der Chef auf dem Platz.
Ach, darum geht es mir gar nicht so. Mir geht es natürlich darum, irgendwie das, was reinzugeben, was vielleicht gefehlt hat und meine Qualitäten da auszuspielen. Aber mir hat es vom ersten Tag jetzt hier wirklich Spaß gemacht.
Spaß, eine klare Rollenverteilung. Jeder weiß, woran er ist und schon ist der Ball wieder ihr Freund. Fußball kann so einfach sein und trotzdem hat einer all das zusammengefügt. Julian Nagelsmann hatte den Mut, nicht die vielleicht besten Einzelspieler, sondern die, die aus seiner Sicht am besten zusammenspielen, in die Nationalmannschaft zu berufen. Diese Rechnung ist für ihn voll aufgegangen. Der Blick geht jetzt Richtung Europameisterschaft.
Wenn alle gesund bleiben und alle so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Das steht außer Frage. Eigentlich auch nicht 5, vielleicht 1, 2 plus Verletzte.
Rums. In den Ohren von Goretzka, Süle, Brandt, Hummels oder Gnabry klingt das wahrscheinlich wie ein Donnerhall. Julian Nagelsmann hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern mit der Nibelungentreue zu etablierten Spielern und deren Erbhöfe Schluss gemacht. Bei ihm zählt nur die aktuelle Form. Die Leistungen und die Ergebnisse gegen Frankreich und die Niederlande geben ihm recht.
Gewinnen ist halt am Ende doch ein bisschen schöner wie verlieren.
Und ähnlich groß wie in Deutschland ist die Freude in der Ukraine. Die hat sich gestern mit einem 2:1-Sieg gegen Island ebenfalls für die EM qualifiziert. Im Land ist der Jubel deshalb sehr groß und auch, weil es vielleicht zumindest ein bisschen Ablenkung vom Krieg ist, wie Andrea Bär berichtet.
Es ist das vierte Mal, dass sich die Ukraine für eine Europameisterschaft qualifiziert hat. Doch dieser 2:1-Sieg über Island zählt besonders viel. Aufgrund des russischen Angriffskriegs fand das Spiel zwar im polnischen Breslau statt, doch Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verfolgten es auch im eigenen Land. Danke für diesen überwältigenden Sieg, das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky auf Telegram. Der Erfolg habe erneut bewiesen, dass Ukrainer in schwierigen Situationen nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen würden. Russland wolle die Ukraine jeden Tag zerstören, doch wir beweisen jeden Tag, dass die Ukraine bestehen wird, so Zelensky. Auch der Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft, Serhii Rybrov, nahm darauf Bezug. Es ist auf jeden Fall für alle von uns ein sehr wichtiger Sieg für unser Land, für unsere Spieler. Und ich persönlich bin sehr zufrieden, denn beide Spiele waren sehr, sehr schwierig. Der Sieg gilt denen, die uns unterstützen, unserem Land, unseren Menschen, unseren Soldaten, die in diesem Moment die Heimat beschützen. Ich denke, jeder versteht, wie wichtig dieser Sieg ist. Nicht alle fanden die EM-Qualifizierung der Ukraine so mitreißend. Dieser alte Mann in Kiew sieht es zum Beispiel so. Gestern spielten sie also 2:1. Das weiß ich, dass unsere Mannschaft 2:1 gewonnen hat. Wissen Sie, ich interessiere mich nicht für diesen Fußball, denn interessieren muss ich mich für den Krieg.
Und dann noch ein Blick in die USA. Dort gibt es in einer der wichtigsten Sportarten, im Baseball, gerade einen handfesten Skandal um mögliche Sportwetten. Mittendrin der teuerste Sportler der Welt. Heiko Uhldörp mit den Hintergründen.
Tim Kirkshin berichtet seit 44 Jahren über die Major League Baseball. Er hat in dieser Zeit viel erlebt, aber nichts so Seltsames wie den aktuellen Fall um Shohei Ohtani. Das ist die merkwürdigste, unübersichtlichste und verwirrendste Story, die ich gesehen habe. Vor allem, weil es sich um den derzeit größten Baseballstar handelt und einen der besten der Geschichte dieser Sportart. Der 29-jährige Shohei Ohtani ist das Einhorn der MLB. Er ist sowohl ein Weltklasse-Werfer als auch Schlagmann. Die Qualitäten des sogenannten Two-Way-Elite-Players waren den Los Angeles Dodgers im Dezember einen 10-Jahres-Vertrag über eine Summe von 700 Millionen Dollar wert. Ohtani ist somit der bestbezahlte Akteur der Sportgeschichte. Doch seit wenigen Tagen ist sein Name mit vermeintlich kriminellen Geschäften verbunden. ESPN deckte auf, dass von Ohtanis Bankkonto 4,5 Millionen Dollar an einen illegalen Buchmacher in Südkalifornien überwiesen wurden, der längst ins Visier des FBI geraten ist. Ohtanis langjähriger Übersetzer und enger Vertrauter Ipe Mizuara gab an, dass er hinter den Überweisungen stecke und mit ihnen seine Spielschulden begleichen wollte. Ob das stimmt oder eventuell Ohtani selbst gewettet hat, wird nun untersucht. Der Superstar äußerte sich auf einer Pressekonferenz, auf der Ohtani lediglich ein Statement verlas. Nachfragen waren nicht erlaubt. Ich habe niemals auf Baseball oder andere Sportarten gewettet und ich habe auch niemals jemand anderen gebeten, in meinem Namen zu wetten. Genauso wenig habe ich jemals einen Buchmacher kontaktiert, um auf Sport zu wetten. Sportwetten sind im US-Bundesstaat Kalifornien verboten. Zudem untersagt die MLB ihren Spielern das Gambling. Wer dennoch Geld auf Partien anderer Vereine setzt, wird ein Jahr gesperrt. Wetten auf die eigene Mannschaft werden mit einer lebenslangen Sperre sanktioniert. Die LA Dodgers haben Übersetzer Mizuara mittlerweile entlassen. Ohtani gibt sich als Opfer. Bis vor wenigen Tagen wusste ich nichts von der Sache. Ippe hat Geld von meinem Konto gestohlen und er hat Lügen erzählt. Wie jemand 4,5 Millionen Dollar scheinbar unbemerkt von seinem Konto überweisen konnte, darauf ging Ohtani nicht ein. Und er machte deutlich, dass er nichts weiteres zum Fall sagen, sondern die Angelegenheit an seine Anwälte übergeben werde.
Und dann noch zwei Ergebnisse aus der Frauenfußball-Champions League. Lyon steht nach einem 4:1 gegen Benfica Lissabon im Halbfinale. Im anderen Spiel hat sich Chelsea mit einem 1:1 gegen Ajax Amsterdam ebenfalls qualifiziert. Und im Radsport hat sich Superstar Wout van Aert heute schwer verletzt. Bei einem Sturz beim Dwarsdorf-Landerin in Belgien hat er sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Und er fällt jetzt für die Klassikerrunde von Flandern am Sonntag und Paris-Roubaix aus. Bei beiden war er Mitfavorit auf den Sieg. Und damit endet Sport aktuell für heute. Ich bin Christian von Stülpnagel und sage Tschüss.